Am 12. Februar begeht die Welt alljährlich den Darwin-Tag. Eine Hommage an den britischen Naturforscher Charles Robert Darwin, der am 12. Februar 1809 in Shrewsbury an der Grenze zu Wales zur Welt kam. Auf einer Webseite habe ich neulich das Zitat gefunden. Zitat: Charles Darwin veränderte unser Weltbild wie kaum ein anderer. Sehen Sie das genauso, Herr Kurz?
Das ist absolut richtig so, das sehe ich genauso.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Danke Ihnen für diese erste kurze Einschätzung zu Charles Darwin, der offensichtlich Großes geleistet hat und was bis heute wirkt. Darüber wollen wir sprechen. Und dafür heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen zum Umdenken, zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Eigentlich sollte Charles Darwin, wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre, einen anderen Weg gehen. Zitat: Am besten er studiert Theologie und ich besorge ihm mit meinem Geld anschließend eine Pfarrei. Zitat Ende. So wollte es sein Vater. Doch es sollte anders kommen. Charles Darwin widmete sich viel lieber dem Sammeln und Identifizieren von Käfern. Sein Interesse an der Botanik wuchs stetig. Der Geistliche John Stephen Henslow unterstützte ihn dabei. So veranstaltete er beispielsweise jeden Freitag ein Treffen für Theologen, die sich mehr für Naturwissenschaften als für ihr eigenes Fach begeisterten. Im August 1831 erhielt Charles Darwin eine Anfrage Henslows, ob er an einer Expedition teilnehmen wolle, deren Ziel es war, die Küsten Südamerikas genauer zu vermessen. Darwin war von der Idee begeistert. Sein Vater war strikt dagegen. Doch der Sohn setzte sich durch, das war der Beginn einer vierjährigen Reise an Bord der Beagle, von der Darwin mit spektakulären Theorien und Ideen zurückkam. 1859 erschien sein Hauptwerk, On the Origin of Species, über die Entstehung der Arten, in dem er die grundsätzlichen Erklärungen für drei Phänomene des organischen Lebens liefert, die zuvor Rätsel aufgegeben hatten: die Verwandtschaft, die Vielfalt und die Angepasstheit der Arten. Gelten Darwins Erklärungen noch heute? Welche Veränderungen haben sich in der Evolutionstheorie bis heute ergeben? All das möchte ich mit Professor Dr. Joachim Kurz diskutieren, den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstelle. Nach seinem Biologiestudium in Göttingen und Köln hat Joachim Kurz 1999 an der Universität Bonn promoviert. Er arbeitete im Anschluss daran an der University of Sheffield, am Max-Planck-Institut für Limnologie im schleswig-holsteinischen Plön, an der ETH Zürich und am Wissenschaftskolleg in Berlin. Seit Oktober 2006 lehrt und forscht er am Institut für Evolution und Biodiversität der Universität Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Evolutionsökologie von Parasiten und die Evolution von Immunsystemen. Schön, dass Sie sich heute für den Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Kurz.
Ja, Herr Robers, freut mich sehr, dass wir heute über so ein wichtiges Thema wie Evolution sprechen können, weil ich denke, es ist eines der Themen, was heute besonders wichtig wird wieder.
Das glaube ich und hoffe ich, in den nächsten Minuten herausarbeiten zu können. Es gibt ja manchmal Wissenschaftler, Herr Kurz, die geradezu, ich will es mal etwas übertrieben sagen, ikonisch für ein Fach stehen. Ich denke da an Albert Einstein für die Physik oder auch Johannes Kepler für die Astronomie. Aber gilt das für Charles Darwin und die Biologie so ähnlich? Ist er so eine Art Ikone für Ihr Fach?
Ja, er ist eine Ikone, weil es gibt in der Biologie keine andere Theorie, die so von übergeordneter Bedeutung ist. Ob man jetzt in die Molekularbiologie schaut, ob man die Entstehung von Arten betrachtet, wie Darwin das gemacht hat, oder ob wir beispielsweise Verhalten anschauen. Überall brauchen wir Evolution und überall ist Evolution eine tragende Theorie. Insofern kann man ihn auf jeden Fall mit Einstein vergleichen.
Okay. Wir werden jetzt heute vieles diskutieren, aber sicherlich nicht jedes Detail. Und deswegen meine Bitte, was sind aus Ihrer Sicht seine wesentlichen Verdienste? Kann man das auf 2, 3, 4 Punkte zusammenfassen, auch wenn es möglicherweise schwerfällt?
Das kann man versuchen. Also Darwin hat eigentlich nicht als erster die Evolutionstheorie erfunden, sondern er hat einen Mechanismus entdeckt, wie Evolution funktionieren kann. Also auch vor Darwin gab es Evolutionstheorien, zum Beispiel von Lamarck. Aber was Darwin gemacht hat, er hat das Prinzip erklärt, wie es funktionieren kann, nämlich aufgrund von Variation, also Individuen unterscheiden sich, aufgrund von Erblichkeit, ein Teil dieser Unterschiede werden vererbt an die Nachkommen, und aufgrund von Selektion, also Unterschiede im Überleben und in der Reproduktion der Individuen. Und das führt dann dazu, dass Populationen letztlich evolvieren können. Also nicht das einzelne Individuum, sondern die Gruppe verändert sich im Laufe der Zeit. Und Charles Darwin war eben derjenige, der dieses Prinzip entdeckt hat und unglaublich viele Daten gesammelt hat, um das zu begründen und dann in seinem Hauptwerk dargelegt hat.
Das heißt, Sie haben gerade einen Namen erwähnt, Lamarck. Er hat das auch schon, diese Evolution als Prinzip erkannt, aber diese Zusammenhänge, die Sie gerade geschildert haben, das geht einzig und allein auf Darwin zurück?
Es gab natürlich andere, die ähnliche Ideen auch entwickelt haben im Laufe der Zeit. Insbesondere muss man nennen Wallace. Wallace war jemand, der zur gleichen Zeit wie Darwin die Veröffentlichung dieser Ideen vorhatte. Und das hat Darwin letztlich dazu gebracht, 1859 sein Hauptwerk zu veröffentlichen. Mhm. Lamarck, hatte ich erwähnt, hatte auch eine Evolutionstheorie, aber die setzte er am Individuum an. Also er hat gesagt, Individuen können sich im Laufe ihres Lebens verändern und diese Veränderungen können weitergegeben werden in die nächsten Generationen. Letzten Endes auch eine Möglichkeit, gute Begründung hatte auch Lamarck, aber wir wissen heute, dass eben Darwin letzten Endes recht hatte mit seiner Idee, dass Variation zunächst mal zufällig entsteht durch Mutationen, und dass die Evolution letztlich über die Veränderung in Populationen abläuft. Also das ist der größte Unterschied. Und damit war Darwin eben zusammen mit Wallace, muss man gerechterweise sagen, derjenige, der das als erstes entdeckt hat. Und das gilt bis heute.
Also es gibt, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja gerade gesagt, 1859 kam sein Hauptwerk heraus. Aber das hat bis heute Bestand, oder muss man sagen, na, da hat er sich doch geirrt, da wissen wir heute deutlich besser Bescheid und wissen mehr? Oder gilt das, was Darwin schon 1859 formuliert hat, bis heute?
Das gilt überraschenderweise bis heute. Das muss man wirklich so sagen. Das ist ja auch was Besonderes, dass eine Theorie so lange Bestand hat, weil im Prinzip versuchen wir in der Wissenschaft, Theorien zu widerlegen, Hypothesen zu widerlegen, zu falsifizieren. Aber in dem Fall muss man sagen, das gilt bis heute. Es gibt natürlich in den Nuancen Dinge, die man heute vielleicht etwas anders sehen würde. Zum Beispiel interessanterweise dass Variation rein zufällig entsteht. Das würde man heute ein klein wenig anders sehen. Wir haben die Entwicklung von Organismen etwas mehr in den Blickpunkt gerückt. Die Frage ist, ob Plastizität, also die Veränderung im Laufe des Lebens von Organismen, dass sich das auch auf Evolutionsprozesse auswirken kann. Das hat man insbesondere in den letzten Jahrhunderten, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts etwas aus dem Blick verloren mit der neuen Synthese, sogenannten neuen Synthese. Aber Darwin hat im Prinzip dieses Grundprinzip sehr, sehr richtig erkannt und das gilt so bis heute.
Bei meiner Vorbereitung ja kurz fiel mir auf, dass manchmal von Darwinismus die Rede ist und manchmal von Evolution und Evolutionstheorie. Sind das eigentlich synonyme Begriffe oder gibt es da noch Unterschiede auch?
Also man könnte vielleicht sagen, die Evolutionstheorie im engeren Sinne ist die darwinistische, also die von Charles Darwin begründete Evolutionstheorie. Aber es gibt eben auch andere Evolutionstheorien oder gab es zuvor, wie eben die genannte von Lamarck zum Beispiel. Also Evolutionstheorie ist ein bisschen allgemeiner, aber im Prinzip kann man sagen, das, was wir heute verwenden, ist die Evolutionstheorie nach Charles Darwin. Und insofern würde der Begriff Darwinismus passen, aber man versucht ihn eigentlich heute ein bisschen zu vermeiden, weil er sehr dogmatisch klingt. Und wir wollen das eigentlich eher als wissenschaftliche Theorie sehen und nicht etwas, was ein Darwinismus, also ein Ismus, das klingt nicht nach einer wissenschaftlichen Theorie und wird deswegen heute eher vermieden.
Charles Darwin ist die Ikone für ihr Fach. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt auch mehrfach schon Namen wie Lamarck oder auch Russell erwähnt. Werden diese Forscher ausreichend gewürdigt oder verschwinden sie tatsächlich so ein bisschen hinter Charles Darwin, zu Recht oder zu Unrecht?
Also man kann schon sagen, dass wir heute zum Beispiel erkennen, dass Lamarck in manchen Dingen vielleicht etwas näher an der Wirklichkeit lag, als das in den Schulbüchern zum Beispiel oft dargestellt wird. Zum Beispiel wird Epigenetik heute wieder wichtiger genommen als früher. Man merkt, dass das ein wichtiger Prozess ist. Aber was die Evolutionstheorie betrifft, ist Charles Darwin schon derjenige, den man hier zu Recht in den Mittelpunkt rückt, weil er wirklich unglaublich genial auch zu jener Zeit diese Mechanismen erkannt hat und beschrieben hat mit einer Präzision, die wir heute, wenn wir diese Bücher uns anschauen von Darwin, die mich heute noch immer fasziniert. Also er hat auch unglaublich viele Belege und Beispiele gesammelt. hat auch zu Dingen, vielen anderen Dingen gearbeitet, was heute leicht übersehen wird, zum Beispiel zu Prozessen der Nischenkonstruktionen, mal ein Beispiel zu nennen, an Regenwürmern gearbeitet. Er hat also unglaublich viele Belege gesammelt und insofern ist es schon richtig so, dass wir ihn da in den Mittelpunkt rücken.
Mhm. Jetzt haben Sie ja gesagt, das gilt bis heute, was Charles Darwin herausgefunden hat. Auf der anderen Seite ist die Evolution ja ein großes Feld, so stelle ich es mir zumindest als biologischer Laie vor. Würden Sie sagen, damit ist die Evolution ausreichend erklärt oder weiß man immer noch vieles nicht? Gibt es noch Lücken? Woran forscht man denn noch, wo man sagt, das hat Charles Darwin zu wenig beachtet oder gar nicht? Oder hier haben wir noch eine Lücke entdeckt, da müssen wir noch mal genauer hingucken. Oder ist die Evolutionstheorie, ich sag's mal salopp, ausformuliert?
Ausformuliert ist sie sicherlich nicht. Also es gibt Lücken. Und eine Lücke war Charles Darwin auch selber bekannt zu seiner Zeit. Er hatte keine gute Idee, wie Vererbung funktionieren kann. Er kannte die Mendelschen Gesetze nicht und dieses Zusammenführen der Mendelschen Genetik mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin, das kam erst viel später begann so in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und das ist auch etwas, was wir heute immer noch weiter, immer besser verstehen. Also die Genetik, die Vererbung, die ja zentral ist für Darwin, die Mechanismen dieser Vererbung zu kennen und auch die Feinheiten dieses Prozesses, da sind wir heute sehr, sehr viel weiter und wir können über die neuen Erkenntnisse der modernen Genetik und Genomik natürlich auch Darwins Evolutionstheorie immer weiter verfeinern. Wir können beispielsweise begründen, wie bestimmte Dinge funktionieren, die man vorher nur beschreiben konnte, aber nicht wirklich verstehen konnte. Das ist also ein Beispiel, wo wir sagen müssen, die Evolutionstheorie entwickelt sich weiter, indem eben die Genetik, aber auch die Entwicklung der Organismen immer mehr verstanden wird. Und was Darwin vielleicht auch nicht wissen konnte, ist, wie wirklich dieser Artbildungsprozess zustande kommt. Also es war ja eines der wesentlichen Anliegen von Darwin, war zu erklären, wie entsteht biologische Vielfalt. Da muss man also letztlich davon ausgehen, dass die Prozesse, die auf Populationen wirken, also Gruppen von Individuen, die sich miteinander fortpflanzen können, also innerhalb einer Art, dass das letztlich dazu führt, dass Arten sich auch aufspalten können. Darwin war sich bewusst, dass das eine der größten Schwierigkeiten ist, diesen Schritt von den Prozessen innerhalb der Art auf die Artaufspaltung. Und da wissen wir heute wesentlich mehr, da können wir wesentlich mehr Belege auch für liefern, aber es ist immer noch ein Bereich in der Evolutionsbiologie, der intensiv beforscht wird und wo wir zum Beispiel Experimente bräuchten. Es ist schwierig, Experimente zu machen, weil diese Zeiträume eben doch sehr lang sind, in denen Arten entstehen. Aber wir können heute zumindest versuchen, da weiterzukommen. Und auch hier ist es wichtig, dass wir Modelle entwickeln. Also dass man mathematische Modelle entwickelt, die uns helfen, das weiter zu verfeinern und zu verstehen.
Bei Evolution, wenn man den Begriff hört, mir geht es so, und ich schätze mal auch vielen Zuhörern so, denkt man an sehr langfristige Prozesse und Entwicklungen. Und gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, wie können Forscher wie Sie die Evolution überhaupt in Anführungsstrichen beobachten, wenn es so lange Prozesse sind? Welche Methodik steht Ihnen da zur Verfügung, um diese langen Zeiträume auch oder aus langen Zeiträumen Rückschlüsse zu ziehen? Und welche Arten von Technik stehen Ihnen zur Verfügung, um das jetzt zu beobachten, was in der Natur, in der Biologie vor sich geht?
Also gibt es eigentlich zweierlei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man retrospektiv die Prozesse im Nachhinein versucht zu verstehen, indem man Stammbäume erstellt. Zum Beispiel kann man verstehen, wie Arten sich aufgespalten haben. Und da können wir die genetische Information verwenden, können über Genomvergleiche und Vergleiche von Genen herausfinden, wie die verwandtschaftlichen Beziehungen sind und können dann auch herausfinden, was für Prozesse möglicherweise zu dieser Artaufspaltung geführt haben. Also so können wir verstehen, wie Arten entstanden sind, wie größere Gruppen entstanden sind. Das sind aber lange Prozesse, die wir nicht direkt beobachten können. Das können wir kombinieren mit dem Studium von raschen Evolutionsprozessen.
Das wäre jetzt die zweite Methode.
Genau, das ist die zweite Möglichkeit. Es gibt durchaus Prozesse in der Evolution, die sehr viel schneller ablaufen, als man das erwarten würde. Beispielsweise, wenn wir Systeme haben wie Bakterien oder Viren, also oft Krankheitserreger, die sich sehr, sehr rasch entwickeln können, sehr, sehr rasch evolvieren können. Die Generationszeiten sind ja extrem kurz. Die Genetik ist oft auch anders, weil sich mehr Variationen bilden kann, weil die DNA nicht so präzise von einer Generation zur nächsten übertragen wird. Also es entstehen mehr Mutationen. Bei RNA noch mehr, bei RNA-Viren. Also das sind Prozesse, wo es sehr, sehr schnell gehen kann. Wir kennen das zum Beispiel bei der Grippe. Wir haben jedes Jahr andere Grippeviren und das sind evolutive Prozesse, die dazu führen. Also das zeigt, wie schnell es sein kann in solchen extremen Fällen. Man kann das im Labor auch versuchen zu nachzustellen. Also man kann mit Bakterien zum Beispiel experimentelle Evolution machen, die auch überraschend schnell gehen kann. Also das kann man dann wirklich im Labor über einige Monate oder Jahre studieren und durch die Bedingungen, durch das experimentelle Verändern der Bedingungen schauen, wie wirkt sich das auf die Evolution aus. Dann gibt es eine Situation, wo wir auch relativ rasche evolutive Veränderungen haben, nämlich dann, wenn diese Variation nicht durch Mutation neu entstehen muss, sondern bereits in der Population vorhanden ist. Also das ist das, was bei Arten, die längere Generationszeiten haben, beispielsweise Insekten, uns hilft, trotzdem Evolutionsprozesse zu verstehen, weil es in den Populationen bereits genügend Variation gibt. Und diese Variation, die vorher schon da ist, die kann dann über Evolution verändert werden. Wir sprechen dann von sogenannter Standing Genetic Variation im Englischen. Das ist also eine Möglichkeit, relativ rasch auch in, sagen wir mal, 5 bis 10 Generationen eines Insekts zum Beispiel Evolution im Labor anzuschauen und zu studieren.
Kein Podcast ist so meine Erfahrung, Herr Kurz, kommt heutzutage ohne den Begriff KI aus, ohne künstliche Intelligenz, weil halt künstliche Intelligenz unser aller Leben massiv beeinflusst hat oder auch dabei ist, noch stärker zu beeinflussen. Das gilt für die Geisteswissenschaften, aber möglicherweise auch für die Naturwissenschaften. Deswegen meine Frage an Sie, wenn wir jetzt schon über Methodik sprechen, kann oder wird KI auch Ihr Fach entsprechend beeinflussen, verändern? Ihnen helfen unter Umständen?
Tut es bereits. Also es gibt sehr viele Anwendungen von KI, auch in der modernen Evolutionsforschung. Wenn wir zum Beispiel die Evolution von Proteinen verstehen wollen, wenn wir Genome verstehen wollen, können wir über KI-Algorithmen Erkenntnisse gewinnen. Was die Zukunft vielleicht noch bringen wird, ist ein stärkeres Zusammenwachsen wirklich der KI mit Evolutionsprozessen. Also Evolution wird ja auch in Modellen verwendet. Man kann Evolution als Prinzip anwenden, also Variation entstehen lassen und dann beispielsweise mathematische Modelle nutzen, die auf Evolutionsprozessen basieren. Wenn das mit der KI noch stärker zusammenwächst, könnte ich mir vorstellen, dass da in Zukunft sehr viel daraus entstehen kann. Aber das ist im Moment noch, würde ich sagen, in den Kinderschuhen. Da muss man schauen, was draus wird.
Es gibt ja manchmal für Fächer bestimmte Probleme, Herausforderungen oder Forschungsfragen, an der die gesamte Fachcommunity arbeitet, so heiß diskutierte Forschungsfragen, wo man sagt, das ist die Frage, die wir uns im Moment alle stellen. Gibt es das auch bei der Evolutionsforschung? Gibt es da besonders stark diskutierte Forschungsfragen, die im Moment in aller Munde sind und wo sich die Community bemüht, die möglichst schnell zu beantworten?
Gibt es eigentlich mehrere, würde ich sagen. Also das eine ist, was ich gerade schon erwähnte, die Frage, ob doch die Prozesse, die am Individuum ansetzen, eine größere Bedeutung haben könnten für Evolutionsprozesse. Phänotypische Plastizität, man spricht von Nischenkonstruktion, wenn Organismen ihre Umwelt verändern und diese Veränderungen an die Nachkommen weitergegeben werden. Man fragt, was passiert in der Entwicklung eines Individuums, was dann wiederum Einfluss auf die Evolution haben kann. Das klingt so ein bisschen nach Rückkehr zu Lamarck, aber so ist das nicht zu sehen, sondern es ist wirklich auf dem Boden der darwinischen Evolutionstheorie. Aber mit Feinheiten, die zeigen, dass oft eben Variation nicht rein zufällig entsteht, sondern dass Prozesse sind, die das begünstigen können. Und das ist die sogenannte Extended Evolutionary Synthesis, sagt man manchmal auch. Das ist ein sehr umstrittenes Gebiet, was heiß diskutiert wird in der evolutiven Grundlagenforschung im Moment. Ein anderer Bereich ist, dass man beispielsweise die Mikroben genauer analysiert, die mit einem Organismus im Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel unser Darmmikrobiom, jedes Tier, jede Pflanze hat im Prinzip Tausende von Bakterien. Und die evolvieren ja auch. Und dieser Prozess, dass die Mikroben evolvieren und damit die Gesamtheit dieses Systems aus Wirt und den vielen Mikroben sich evolutiv verändern kann, das ist etwas, was man heutzutage viel stärker in den Mittelpunkt rückt. Was zum Beispiel auch zu Anpassungen führen kann, die erstaunlich schnell sind. Wenn man langsam evolvierende Systeme hat, wie beispielsweise Korallen, würde man eigentlich erwarten, da würde evolutiv sehr wenig passieren, weil die eben so recht lange Generationszeiten haben. Aber die assoziierten Mikroorganismen verändern sich schneller. Und das kann dazu führen, dass das gesamte System sich schneller anpassen kann. Zum Beispiel, und da sind wir bei einem nächsten Thema, was intensiv diskutiert wird, an den Klimawandel. Also die Veränderungen der Umwelt, die jetzt im Moment ja sehr, sehr rasch leider erfolgen. Die Frage ist, können sich Tiere, Pflanzen evolutiv anpassen in diesen Zeiträumen? Und das wird heiß
diskutiert. Also auch in dieser Geschwindigkeit.
Auch in dieser Geschwindigkeit. Und das wird wirklich sehr, sehr intensiv diskutiert. Und man weiß es oft noch nicht genau, ob die Zeit ausreichen wird. Aber solche Prozesse, wo zum Beispiel die Mikroben sich mit dem Wirt gemeinsam anpassen, die könnten da helfen, um doch eine etwas schnellere Anpassung zu erzielen, als man es eigentlich erwarten
würde. Da werde ich bestimmt gleich nochmal drauf zurückkommen, auch auf den einen oder anderen Aspekt, den Sie gerade schon erwähnt haben. Ich möchte aber zwischendurch mal eine Social-Media-Frage einstreuen. Wir haben ja unsere Social-Media-Community gebeten oder angeregt, auch Fragen zu stellen. Und eine lautet zum Beispiel, die Technik hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten stark weiterentwickelt. Und das ist ja auch irgendwie naheliegend. Hat sich dadurch auch die Evolution beim Menschen verändert? Also wurde das dadurch beschleunigt oder welchen Einfluss hatte die Technik auch auf die Evolution des Menschen?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip haben wir es da auch wieder mit Nischenkonstruktionen zu tun. Also der Mensch verändert seine Umwelt, verändert mit Technik seine Umwelt. Das wirkt sich dann wiederum auf die Evolution des Menschen aus.
Also es ist immer so ein Wechselspiel.
Es kommt zu einer Rückkopplung eigentlich zwischen der veränderten Umwelt und der Evolution des Menschen. Das ist etwas, was beim Menschen natürlich besonders wichtig ist, weil wir wie kein anderes Tier unsere Umwelt verändern. Und das hat natürlich extrem starke Auswirkungen. Beispielsweise in der Medizin ist ganz klar, dadurch wird natürlich die Evolution stark beeinflusst, aber auch jede andere Technik, die Computertechnik beispielsweise, verändert natürlich auch, wie wir mit der Umwelt interagieren und damit auch unsere Evolution. Und man kann das als kulturelle Evolution auch im weiteren Sinne auffassen, also eine Weitergabe von veränderter Umwelt an die Nachkommenschaft. Und das ist etwas, was beim Menschen die Evolution sehr, sehr stark beeinflusst.
Mhm. Gibt es, also wir haben schon, oder ich habe verstanden, das kenne ich auch aus meinem Biologieunterricht, Evolution sind lange Prozesse. Manchmal gibt es aber auch schnellere, wie Sie gerade beispielsweise geschildert haben. Aber kann man Evolution eigentlich im Alltag irgendwie auch beobachten? Gibt es sowas, wo Sie sagen, da müsste man mal drauf achten? Dann kann man auch als einfacher Zuhörer, wie ich es auch bin, sehen, wie Evolution vonstatten geht, oder ist das zu schlicht gedacht?
Also ein Beispiel hatte ich gerade schon genannt, die Viren, die Grippeviren, die sich von Jahr zu Jahr verändern. Deswegen brauchen wir immer wieder neue Impfungen. Also da können wir eigentlich Evolution beobachten. Bei Corona hat man das natürlich auch gesehen. Und ich glaube, die meisten haben das auch mitverfolgt, welche neuen Virenlinien dann auftauchen und ob die dann virulenter sind, also gefährlicher sind oder nicht. Also das ist Evolution, die wir im Alltag beobachten konnten. Und das Schöne ist ja heutzutage, dass man dann auch die Informationen bekommen kann. Also man konnte quasi in Echtzeit die DNA-Sequenz oder RNA-Sequenz in dem Fall dieser Viren ermitteln und dann vergleichen und Stammbäume aufstellen. Also ich glaube, das war vielleicht das beste Beispiel, wo man Evolution beobachten konnte. Ein anderes Beispiel ist vielleicht in der Landwirtschaft, in Insekten, die als Herbivore, als Fraßfeinde unserer Pflanzen auftreten. Da versucht man dann über Insektizide sich zu helfen, aber man merkt dann oft nach einigen Generationen, wirken diese Insektizide nicht mehr, dann braucht man wieder neue. Und ein anderes Beispiel noch ist die Antibiotikaresistenz, die uns große Sorgen bereitet. Und das ist auch wirklich Evolution in Echtzeit. Die Bakterien verändern sich sehr schnell. Wir brauchen neue Antibiotika. Da muss intensiv dran geforscht werden. Und das betrifft ja auch viele von uns. Und insofern können wir da Evolution wirklich mitverfolgen.
Mhm. Sie sind nun Grundlagenforscher, aber sicher auch nicht immer mein Interesse am Anwendungsbezug Ihrer Forschung überrascht, oder? Das wird man ja häufig auch als Grundlagenforscher sicherlich gefragt. Wofür brauche ich das? Wo hilft das? Wo führt das hin? Wo ist ein konkreter Anwendungsbezug? Wie würden Sie das beispielsweise für die Evolution beantworten oder für Ihr Forschungsgebiet?
Also für mein Forschungsgebiet, Evolution von Pathogenen und Parasiten, da ist eine Anwendung in der Medizin natürlich sehr offensichtlich. Wir forschen an Grundlagen, beispielsweise was führt zu einer Erhöhung oder Erniedrigung der Gefährlichkeit von Pathogenen, also beispielsweise Bakterien. Und da gibt es grundlegende Erkenntnisse, die dann auch in der Anwendung in der Medizin wichtig werden können. Zum Beispiel haben wir gefunden, dass wenn man in Insektenwirten ist, dass das Immunsystem stimuliert mit so einer Art Impfung, so einer einfachen Form von Impfung, dann verändert sich die Evolution der Bakterien, die sich damit auseinandersetzen. Und zwar werden die diverser in ihrer Pathogenität, die werden unterschiedlicher. Und wie wir wissen, Unterschiede sind wichtig, um Evolutionsprozesse anzuleiten. Und damit ist die Gefahr gegeben, dass diese Bakterien dann schneller evolvieren könnten. Also das sind so Sachen, wo wir eigentlich an den Grundlagenprozessen interessiert sind, man das aber auf medizinische Zusammenhänge übertragen könnte.
Ist das auch so eine Art Spezialgebiet hier in Münster, an Ihrem Institut beispielsweise? Ich will vor allem darauf hinaus, es gibt ja in Deutschland sicherlich viele Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Hat man sich so ein bisschen das Feld in Anführungsstrichen aufgeteilt? Du arbeitest daran und wir spezialisieren uns hierauf. Oder ist das immer das ganze Feld, was auch Sie hier in Münster beispielsweise im Blick haben? Oder haben Sie sich auf irgendetwas spezialisiert, fokussiert?
Also ich würde sagen, man kann fast sagen, es ist ein evolutiver Prozess auch, wie unterschiedliche Universitäten und Forschungsschwerpunkte entstehen. Und in Münster hat sich die Evolution schon als ein Schwerpunkt herausgebildet. Und das Besondere an Münster, würde ich noch sagen, ist, dass wir hier sehr interdisziplinär arbeiten. Also Evolution wird von verschiedensten Blickwinkeln aus betrachtet. Und ein Effekt in der Evolutionstheorie ist ja zum Beispiel auch, dass man dieses Prinzip anwenden kann, auch auf nicht-biologische Zusammenhänge. Man kann das in der Philosophie betrachten beispielsweise auch. Und das machen wir in Münster relativ stark, dass wir in andere Bereiche hineingehen. Und dieser interdisziplinäre Ansatz, das ist, würde ich sagen, Erfolgsmodell auch von Münster. Und es gibt aber auch andere Standorte, die in der Evolutionsbiologie sehr stark sind, die dann etwas andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel in Kiel in Norddeutschland. Da schaut man sehr stark auf Marinebiologie auch und auf die Anwendung von Evolution in verschiedenen Bereichen. Das ist schon so, dass es mehrere Zentren für Evolutionsforschung in Deutschland gibt, die aber unterschiedliche Gewichtung, unterschiedliche Schwerpunkte haben.
Ne? Ja. Jetzt gibt es in Münster, zumindest wenn ich das richtig gesehen habe, gab oder gibt es, klären Sie uns da gerne auch, auf eine Graduiertenschule. Was ist daran besonders? Wofür braucht es die? Und was zeichnet diese Schule vielleicht auch aus?
Graduiertenschule heißt, da werden Doktoranden ausgebildet. Also wir waren eine der ersten graduierten Programme, wo es so ein strukturiertes Programm gab, dass man versucht hat, nicht nur die Doktoranden in ihrem Fach auszubilden, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen, zum Beispiel in die Philosophie zu schauen und interdisziplinäre Ansätze zu erlernen. Also es ist ja nicht so, dass Interdisziplinarität einfach so entsteht. Man muss auch wirklich wissen, wie man miteinander spricht, wie man gemeinsame Sprache entwickelt. Und das haben wir hier als eine der ersten graduierten Programme gemacht und waren damit auch, würde ich sagen, Vorreiter für andere graduierten Programme, die dann entstanden sind und die ähnliche Ziele dann verfolgt haben.
Das heißt, diese Graduiertenschule, die gibt es nach wie vor und dieses Ziel wird auch nach wie vor so verfolgt mit interdisziplinärer Anbindung und dem Blick über den Tellerrand. Das hat nach wie vor Bestand auch.
Genau, und wir arbeiten jetzt auch sehr stark zusammen beispielsweise mit der Universität Bielefeld und haben da einen etwas anderen Fokus noch gewählt. Und zwar schauen wir hier auf die Unterschiede zwischen Individuen, wie individuelle Unterschiede entstehen, Individualisierung als Prozess. Und da sind wir natürlich sehr nah an der Evolutionsbiologie auch dran, wo Individuen ja auch im Mittelpunkt stehen. Und ähnliche Prinzipien, die wir in der Graduiertenschule, in dem Graduiertenprogramm hier entwickelt haben, auch jetzt in diesem sehr interdisziplinären Institut, wo es um Individualisierung geht, weiterverfolgen.
Ich vermute, dass Sie auf die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, ein ganzes Buch schreiben könnten, vielleicht sogar mehrere, nämlich die Frage, wie tatsächlich, Sie haben das Stichwort gerade genannt, wie stark ein Individuum auch Einfluss auf die Evolution nehmen kann. Das klingt ja erstmal aus meiner laienhaften Sicht merkwürdig im Sinne von, ich dachte, es geht immer um ganze Population. Da kann ja ein Individuum gar nicht so viel Einfluss ausüben. Aber vielleicht holen Sie uns an der Stelle nochmal kurz ab oder erklären, was es mit dem Individuum auf sich hat und wie da der Einfluss und der Zusammenhang mit der Evolution ist.
Das ist in der Tat ein etwas schwierig zu verstehender Prozess und vielleicht gehen wir nochmal zurück auf Lamarck. Lamarck hat ja im Prinzip das Individuum, die individuellen Unterschiede in den Mittelpunkt gerückt. Darwin hat dann sehr richtig gesagt, es entstehen zwar Mutationen in Individuum, es entsteht Variabilität, aber der Prozess der Evolution erfolgt eigentlich immer auf der Populationsebene, darüber, dass sich Individuen unterschiedlich stark vermehren, ihre Gene dann, wie wir heute sagen würden, unterschiedlich gut an die nächste Generation weitergeben. In jüngerer Zeit schauen wir mal wieder etwas stärker auf diese Unterschiede zwischen den Individuen. Wenn also Individuen beispielsweise ihre Umwelt verändern, dann hat das wiederum Auswirkungen auf den Erfolg der Nachkommen dieses Individuums. Das heißt also, wir haben Prozesse, die Individuen initiieren können über ihre Entwicklung, über ihre individuellen Unterschiede, die sich auf die Evolution auswirken. Die Evolution läuft nach wie vor in Populationen ab. Also das ist nach wie vor Darwins Prinzip, aber mit dieser Feinheit, dieser Nuance, dass die Individuen durch ihr Verhalten, durch ihre Veränderungen diesen Prozess beeinflussen können.
Vielleicht versuch's ich mal mit einem Beispiel. Sie haben auch gerade das Stichwort Klimawandel erwähnt. Und da denke ich immer, wie es vielleicht auch möglicherweise einigen anderen geht, an den Eisbär, der jetzt in Zukunft Schwierigkeiten hat, noch Futter zu finden, weil ihm das Eis buchstäblich wegschmilzt. Und er muss sich vielleicht evolutiv anpassen und irgendeine Strategie entwickeln als Population, aus dieser Misere herauszukommen. Ist das die richtige Denkweise, die ich gerade habe? Und könnte es sein, dass der eine Eisbär da den Weg X findet, der andere den Eisbär den Weg Y und das wiederum Auswirkungen auf die Gesamtpopulation hat? Sie merken, ich versuche da gerade drei Dinge zusammenzufügen. Wie beurteilen Sie diese Theorie?
Ja, im Prinzip ein gutes Beispiel. Also Eisbären gibt es zum Beispiel Hinweise, dass die anfangen, jetzt Rentiere zu jagen. Das ist natürlich zunächst mal eine Verhaltensveränderung, die sich nicht unmittelbar auf die Nachkommenschaft auswirken muss. Es kann aber sein, dass andere Individuen der Population das auch erlernen. Also dann hat man sowas wie kulturelle Evolution. Es kann sogar sein, und das wäre etwas umstrittener, dass es epigenetische Veränderungen gibt, die an die Nachkommen vielleicht auch weitergegeben werden. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, die im Moment intensiv erforscht werden. Was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass Populationen, wo es solche individuellen Unterschiede gibt, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, gerade solche raschen Umweltveränderungen zu überleben. Also die Hoffnung ist, dass sich eben gerade diese individuellen Unterschiede, diese individuellen Arten, wie sich Tiere mit der Umwelt auseinandersetzen, dass die letztlich dazu beitragen können, dass es vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung gibt in solchen Situationen des Klimawandels.
Das heißt, der einzelne Eisbär denkt natürlich erstmal an sich und will irgendwie satt werden an dem Tag. Es kann aber auch sein, dass über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, über die Generationen hinweg, das für die Art an und für sich eine kluge Idee war.
Kann man so
Tiere
sagen,
zu jagen beispielsweise?
Also Populationen, die aus Individuen bestehen, die mehr Unterschiede zeigen, haben als Population auch vielleicht eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Ist immer sehr umstritten, inwieweit das Aussterben oder das Überleben ganzer Populationen sich letztlich auswirken können. Aber in so einem Fall kann man natürlich schon sagen, eine gewisse Form von Diversität hilft einer solchen Population, solche widrigen Umstände zu überleben. Wir haben auch Prozesse, die man bislang vielleicht noch nicht so im Blick hatte, wie zum Beispiel, dass bestimmte Variabilität, bestimmte Unterschiede nur unter bestimmten Umständen, unter Stresssituationen zum Vorschein kommt, also quasi sonst verborgen bleiben. Und das kann dazu führen, dass dann in solchen Stresssituationen eine Population leichter überleben kann.
Sie forschen, wenn ich das richtig gesehen habe, Herr Kurz, unter anderem auch an dem Wechselspiel zwischen Wirten und Parasiten. Vielleicht erklären Sie uns allen mal, die uns gerade zuhören, was daran so wichtig ist und was Sie daran auch interessiert und was Sie auch schon darüber wissen.
Also zunächst mal Wirt-Parasit-Koevolution, sagen wir auch, also das gegenseitige Anpassen, ist ein Prozess, der sehr, sehr schnell ablaufen kann, weil der Selektionsdruck so extrem stark ist.
Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, aber was verstehen Sie unter sehr schnell in so einem Zusammenhang? Weil ich denke bei Evolution immer an Jahrhunderte oder wie auch immer. Was verstehen Sie also unter sehr schnell?
Also wenn man Bakterien und ihre Wirte hat, dann kann das innerhalb von wenigen Jahren beispielsweise zu starken Veränderungen schon kommen. Und damit liefert uns das eine Möglichkeit, eben Evolution auch im Labor zu untersuchen, weil das eben so schnell abläuft.
Das heißt, das können Sie tatsächlich gut beobachten. Auch in Ihrem Wissenschaftlerleben können Sie da über Ihre Zeitraum, genau, über Ihre Jahrzehnte, in denen Sie arbeiten, das nachverfolgen.
Ja, man muss ja immer so ein bisschen in Doktorandenzeiträumen denken. Also man möchte im Idealfall, dass so ein Projekt in 3 Jahren oder so abgeschlossen ist. Und das kann man tatsächlich machen. Also wenn man ein Wirt hat, wir verwenden zum Beispiel Käfer, die relativ kurze Generationszeiten haben, gleichzeitig Bakterien, die natürlich noch schneller sich verändern können, dann kann man über solche experimentelle Evolution auch in einem Zeitraum von 3 Jahren so starke Veränderungen bekommen, dass man das genetisch dann nachweisen kann und auch im Phänotyp, also auch sichtbar nachweisen kann, dass sich da bereits was verändert hat. Und somit sind also Wirt-Parasit-Interaktionen besonders geeignet, um rasche Evolution und damit grundsätzliche Evolutionsprinzipien zu analysieren.
Das heißt, gutes Stichwort, was Sie gerade sagten, grundsätzlich, das heißt, aus diesem Einzelfall, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, kann man schon auch grundsätzliche Entwicklungen ablesen und Rückschlüsse daraus ziehen?
Genau. Also wenn wir zum Beispiel fragen, wie evolviert die Gefährlichkeit, die Pathogenität oder Virulenz, sagen wir, von diesen Bakterien, dann kann man das vom Einzelfall auch auf andere Fälle übertragen. Also grundsätzliche Prinzipien, zum Beispiel Erhöhung der Virulenz unter bestimmten Situationen, das kann man übertragen auf andere Wirte, auf andere Parasiten. Man kann grundsätzlich fragen, was sind die Bedingungen, wann Evolution schnell oder langsamer abläuft? Welche Bedeutung hat Variabilität, die wir zunächst mal nicht erkennen, die wir nicht sehen können, die erst unter Stresssituationen freigesetzt wird? Das sind so grundsätzliche Fragen, die man mit solchen Systemen gut untersuchen kann, weil sie eben sich schnell verändern, weil sie schnell evolvieren.
Wenn ich so Tagesschau höre und Zeitungen lese, dann kommen so Begriffe wie Vogelgrippe oder Corona oder neue Grippenviren irgendwie gefühlt immer häufiger vor. Aber mag sein, dass das nur gefühlt so ist. Wie blicken Sie denn eigentlich als Evolutionsbiologe auf solche Phänomene? Haben Sie eine ähnliche Sichtweise, wie ich sie gerade geschildert habe? Oder bewerten Sie solche Vorgänge ganz anders?
Ich glaube, man kann schon sagen, dass es häufiger wird, weil sich die Umwelt stärker verändert, rascher verändert. Und das führt auch dazu, dass Krankheitserreger, die vorher keinen Kontakt mit den Menschen hatten, mit den Menschen in Kontakt kommen. Also dadurch, dass viele Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen übergehen und der Kontakt aufgrund der eingeschränkten Lebensräume dieser Tierarten mit den Menschen immer enger wird. Dadurch muss man wohl wirklich sagen, ist es häufiger geworden.
Und da ist auch wieder der Zusammenhang zum Klimawandel, oder weil Sie gerade sagten, die Umwelt verändert sich schneller. Da lag mir die Frage auf der Zunge, warum eigentlich? Ist das immer Klimawandel oder gibt es auch andere Faktoren, warum sich unsere Umwelt gerade schneller verändert?
Auch die Lebensraumzerstörung. Also wir verdrängen Tiere aus ihren natürlichen Lebensräumen und die Wildtiere haben viel mehr Kontakt mit menschlichen Populationen. Dadurch können Krankheitserreger überspringen und dann sich evolutiv verändern, also sich anpassen an den Menschen. Und das haben wir bei Corona gesehen. Das gilt aber auch für viele andere Krankheitserreger. Und das wird sicherlich auch in Zukunft noch oft vorkommen. Also auch da ist es wichtig, die Grundlagen zu verstehen. Wann schafft so ein Parasit den Wirtswechsel? Wann springt ein Bakterium auf den Menschen über, ein Virus auf den Menschen über? Und wie verändert sich dann die Virulenz, also die Gefährlichkeit dieser Krankheitserreger? Wann können die genetisches Material austauschen und was hat das für Konsequenzen? Das sind alles Sachen, die man im Labor auch mit nicht gefährlichen Krankheitserregern untersuchen kann und die uns helfen, letztlich zu verstehen, was dann in der Natur passieren kann. Weil das ist schon so, das wird häufiger werden. Da müssen wir Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen können.
Mhm. Sie stehen ja auch als Hochschullehrer häufig im Hörsaal. Wie würden Sie so das Interesse der Studierenden auch an dem Fach einschätzen? Hat sich da Ihrer Beobachtung nach etwas verändert? Ist das Interesse größer oder kleiner geworden? Gibt es Spezifika, für die sich die jungen Menschen heute interessieren? Wie blicken Sie als Hochschullehrer jetzt ganz spezifisch auf Ihr Fach?
Also als Hochschullehrer würde ich schon sagen, dass ich insofern positiv von den Studierenden beeindruckt bin in letzter Zeit, weil die sich sehr, sehr stark für solche Fragestellungen wie Klimawandel und Biodiversitätsverlust interessieren und auch ganz gezielt gute Fragen dann dazu stellen, wie wir unsere Kenntnisse anwenden können, um beispielsweise Biodiversitätsverlust zu vermeiden. Das habe ich in letzter Zeit sehr viel öfter gehört. Als ich in Münster begonnen habe, war das Interesse sehr groß an molekularen Zusammenhängen, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil die Molekularbiologie ist eine wichtige Wissenschaft. Innerhalb der Evolutionsbiologie verwenden wir sehr, sehr viel molekulare Techniken. Es war weniger Interesse, hatte ich den Eindruck, an der Frage, die Biodiversität zu untersuchen, zu verstehen, Arten zu erkennen, Arten zu unterscheiden. Das ist ja auch wichtig, das ist eine wichtige Grundlage, um Biodiversitätsverlust zu beschreiben und möglicherweise zu verhindern. Das Interesse hat zugenommen, muss ich schon sagen, und da sind die Studierenden sehr, sehr interessiert dran.
Mhm. Zum Abschluss, Herr Kurz, vielleicht noch eine in Anführungsstrichen große Frage, so ein Blick auch ein bisschen in die Glaskugel. Evolution, darunter verstehe ich auch immer häufig so etwas, ist nur ein Teil, das weiß ich, sowas wie Anpassung. Die Arten passen sich an, sie finden immer einen Weg, sich irgendwie an veränderte Bedingungen anzupassen. Aber jetzt haben Sie ja gerade selber gesagt, die Veränderungen passieren gerade sehr, sehr schnell. Wir verlieren bestimmte Gebiete, Umweltverschmutzung nimmt zu, der Klimawandel. Glauben Sie, dass Evolution so gesehen, so salopp formuliert, an ihre Grenzen stößt? Oder findet dieser Prozess immer irgendwie statt? Oder sind die Veränderungen zu groß und zu schnell, dass Evolution in gewisser Weise auch an ihre Grenzen stößt?
Die Evolution wird weiterhin stattfinden, aber der Verlust an Biodiversität wird nicht aufzuhalten sein durch Evolution. Also wir müssen schon alles daran setzen, dass wir zum Beispiel weniger CO2 produzieren, dass wir weniger Lebensräume zerstören. Denn Evolution wird zwar immer einen Weg finden sozusagen, es werden immer Tiere und Pflanzen übrig bleiben, aber es wird nur ein Bruchteil dessen sein, was wir jetzt an Biodiversität haben. Man kann das schon ganz gut vergleichen mit diesen großen Aussterbeereignissen. Man spricht davon Big Five, das sind so 5 große Aussterbeereignisse, die man im Laufe der Erdgeschichte hatte. Das bekannteste ist vielleicht am Ende der Kreidezeit das Aussterben, wo die Dinosaurier zum Beispiel verschwunden sind. Aber es gab andere, zum Beispiel am Ende des Perm, Aussterbeereignisse, wo innerhalb relativ kurzer Zeiträume ganz viele Organismen verschwunden sind, ganz viele Arten verschwunden sind. Das waren allerdings weniger als das, was im Moment passiert. Also das Aussterbeereignis, was der Mensch verursacht, ist im Prinzip drastischer als jedes zuvor. Deswegen muss unser höchstes Interesse eigentlich sein, das zu verhindern. Evolution wird einen Weg finden, also es wird Organismen geben, aber es werden nicht dieselben sein wie jetzt, also die Biodiversität wird nicht dieselbe sein. Und das ist natürlich sehr schade und wir sollten alles tun, was wir können, das zu verhindern.
Charles Darwin, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Ikone für das Fach der Biologie mit seiner berühmten Evolutionstheorie, die bis heute einen großen Einfluss hat, die bis heute in weiten Zügen gilt. Und das Interessante daran ist, Sie wissen aus der Schule sicherlich, viele von Ihnen, dass es sich um sehr langfristige Prozesse handelt, aber von Joachim Kurz haben wir heute gefahren, dass man Evolution tatsächlich auch in Echtzeit beobachten kann, zum Beispiel bei der Entwicklung von Grippeviren oder auch bei der Anpassung von den Insektiziden in der Landwirtschaft. Evolution ist für ganze Populationen natürlich enorm wichtig, aber auch das individuelle Verhalten und die individuelle Anpassungsfähigkeit können da sehr wichtig sein. Und was eben auch wichtig ist, ist der starke Einfluss von Prozessen wie etwa dem Verlust von Lebensräumen oder auch der Klimawandel, wo wir alle gut daran tun, uns dem entgegenzustemmen, um das Aussterbeereignis, von dem Sie am Schluss gesprochen haben, möglichst lange noch hinauszuzögern, dass wir es auf jeden Fall, die wir jetzt gerade diesen Podcast gehört haben, jedenfalls nicht mehr erleben. Ich bin da ganz optimistisch und will da auch meinen Teil zu beitragen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Besuch und für diesen informativen Einblick in Ihr Fach, Joachim Kurz.
Ja, danke sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten.